Bücherseiten in der HLS, für Sie gelesen. Nicht ein geeigneter Weg für jeden. Sie hören eine Rezension zu dem Buch Peter Kaufmann, Manuel Traxel, Walter Christian, Sterbefasten. Fallbeispiele zur Diskussion über den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2020. Bisher fehlt es an größer angelegten und entsprechend aussagekräftigen empirischen Studien zum Sterbefasten, seinen Hintergründen, Motiven, Verläufen und möglichen Komplikationen. Damit fehlt es an einer gesicherten Basis, aufgrund derer Schwerkranke oder Hochbetagte, die selbstbestimmt sterben wollen, entscheiden können, ob dieser Weg für sie in Frage kommt. Sammlungen von Fallgeschichten müssen diese Lücke vorerst füllen, obwohl, wie die Autoren dieses Bandes zu bedenken geben, das von ihnen vermittelte Bild möglicherweise zum Positiven hin verzerrt ist. Es könnte sein, dass misslungene Verläufe nicht berichtet werden oder die Veröffentlichung der Berichte verweigert wird. Den Hauptteil des Bandes machen 21 von Angehörigen und Pflegenden erzählte Fallgeschichten aus, redigiert von dem Schweizer Publizisten Peter Kaufmann, dem Präsidenten des Stiftungsrats der Exit nahestehenden Stiftung Palliacura. Ungefähr die Hälfte dieser Fälle ist, in teilweise veränderter Form, der von Palliacura unterhaltenen Website www.sterbefasten.org entnommen. Es folgen eine zusammenfassende Einschätzung der beschriebenen Fälle durch die drei Autoren, ein informativer Beitrag des schweizerischen Psychiaters und Medizinethikers Manuel Traxel zum Umgang mit Sterbewilligen mit psychischen Krankheiten und mit Sterbefastenden, die in Zuständen von Verwirrung oder Delir entgegen ihrer bekundeten Absicht erneut essen und trinken wollen, sowie ein Überblick über die ethischen Einschätzungen des Sterbefastens, soweit solche vorliegen, seitens der palliativmedizinischen und hospizlichen Verbände, der Kirchen und ihrer Untergliederungen im deutschsprachigen Raum durch Christian Walter, dem Co-Autor des einschlägigen Standardwerks »Ausweg am Lebensende«, 6. Auflage 2021. Die hier zusammengestellten Fallbeschreibungen aus Deutschland, der Schweiz, England und den USA vermitteln ganz überwiegend ein positives Bild. Sterbefasten ist kein leichter Weg, er erfordert erhebliche Willenskraft und Hartnäckigkeit. Aber wenn es überhaupt einen guten Tod gibt, ist dieser Tod ganz überwiegend ein guter Tod. Die letzte Phase des Sterbefastens vollzieht sich als ein sanftes Hinübergleiten und wird von Nahestehenden und Pflegenden durchweg auch so erlebt. Interessant ist, dass sich die Nahestehenden in den hier beschriebenen Fällen fast ausnahmslos als verständnisvoll und kooperativ erweisen und sich auch dann mit großer Selbstaufopferung der Betreuung des Sterbenden widmen, wenn sie Mühe haben, ihn oder sie vorzeitig gehen zu lassen. Auch die um Beistand gebetenen Ärzte erweisen sich fast durchweg dazu bereit, selbst dann, wenn sie dafür religiöse oder anderweitige weltanschauliche Bedenken überwinden müssen. Das umfasst auch die Gabe von leichten Sedativa zur Minderung der Belastung durch Durstgefühle, insbesondere bei körperlich gesunden Sterbewilligen. Wie viele Beispiele in diesem Band zeigen, verlängern auch kleine Mengen zu sich genommener Flüssigkeit die Dauer des Sterbeprozesses erheblich. Allerdings zeigen die Beispiele auch in diesem Punkt eine große Breite unterschiedlicher Verläufe. In einigen Fällen spielen Durstgefühle gar keine Rolle. Was ist aus den Beispielen zu lernen? Erstens, dass Sterbefasten nicht für jeden, der selbstbestimmt sterben möchte, der geeignete Weg ist. Geeignet ist dieser Weg wohl nur für Personen, die, wie die Autoren feststellen, über eine ausgeprägte Eigenständigkeit und Willenskraft verfügen. Seite 94. Für viele dürfte eine Freitodbegleitung der zu bevorzugende Weg sein, auch wenn sie möglicherweise weniger Raum für einen ausgedehnten Prozess des Abschiednehmens lässt. Bemerkenswert ist, dass in rund einem Drittel der Beispiele der Weg des Sterbefastens nur deshalb beschritten wurde, weil eine Suizidhilfe in dem betreffenden Land mit Strafe bedroht ist. Zweitens, dass es dringend zu empfehlen ist, rechtzeitig vor der Einleitung des Sterbefastens mit den Nahestehenden nicht nur über das Vorhaben zu kommunizieren, sondern sich nach Möglichkeit auch ihrer Unterstützung zu versichern. In einem der geschilderten Fälle hatte die Ehefrau eines Mannes, der nach Erhalt der Diagnose Demenz mit dem Sterbefasten angefangen hatte, ohne dies jemandem mitzuteilen oder eine entsprechende Verfügung aufzusetzen, einen schweren Stand gegen Ärzte und Pflegende, die sie bedrängten, ihren Mann doch nicht verhungern und verdursten zu lassen. Mit seiner lebendigen Darstellung des Sterbefastens in all seinen Facetten, seiner klaren Sprache und seinem Verzicht auf medizinische Terminologie ist dieser Band auf eine breite Leserschaft angelegt. Sie ist ihm zu wünschen. Dieter Birnbacher. Sie hörten eine Rezension zu dem Buch Peter Kaufmann, Manuel Traxel, Christian Walter, Sterbefasten. Fallbeispiele zur Diskussion über den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2020. Eine immerwährende Suche. Sie hören eine Rezension zu dem Buch Florian Langenscheid, Alt genug, um glücklich zu sein. Heine Verlag München, 2020. Es ist so eine Sache mit dem Glück. Manchmal taucht es kurz auf, man hat eben Glück gehabt. Manchmal ist es ein besonderer Mensch, der einem ein Glück ist. Wie schön, dass es diese eine Person im nahen Umfeld gibt. Und manchmal ist es nur eine immerwährende Suche, ein Streben nach dem großen Glück, das für jeden doch etwas ganz Verschiedenes ist. Wenn man es dann gefunden hat, die richtige Person, das Haus, die berufliche Aufgabe, ist dann ein Glück erreicht? Wie lange hält es an? Was muss man tun, damit das Glück sich nicht wieder verabschiedet, bevor man überhaupt begriffen hat, dass es doch längst da war? Was bedeutet also Glück? Und wie alt muss man werden, um es sich zu erlauben, das Glück wahrzunehmen? Fragen, die Autoren immer wieder beschäftigen. An Ratgebern zum Thema besteht kein Mangel. Auch Dr. Florian Langenscheid hat sich der Sache mit dem Glück immer wieder gewidmet. Doch wie er es tut, hat einen interessanten Effekt. Es macht einen glücklich beim Lesen. In seinem jüngsten Titel »Alt genug, um glücklich zu sein«, den er gemeinsam mit André Schulz entwickelte, beleuchtet er das Glück aus einer Vielzahl von Perspektiven. Mit einem Grundton der Zuversicht und der Dankbarkeit zeigt er auf, dass es vor allem die Innensicht des Einzelnen ist, die das Glück sichtbar macht. Es steckt in vielen, vielen Kleinigkeiten. Man muss sie nur sehen. Ob es die Natur ist, die einen immer wieder überraschen kann, die Angehörigen und Freunde oder die Rückschau auf das Erreichte. Spätestens mit dem Abschied aus dem Berufsleben gilt es, das eigene Sein neu zu ordnen. Die Kapitel werden ergänzt durch 100 kleine Schritte, die in Form von kleinen Notizzetteln das Buch durchziehen. Zudem haben sich die beiden Autoren Gastbeiträge erbeten, die ergänzende Themen aus dem späten Glück aufgreifen. DGHS-Vizepräsident Professor Dr. Dr. H.C. Dieter Birnbacher, seines Zeichens Ethiker, variiert in einem Essay das Stichwort der Würde. Weitere Beiträge gibt es zu den Themen Wohnen, Demenz oder Internet. Zwischendurch wird der Leser ermuntert, sich eigene Gedanken zu machen und für sich Stichworte zu notieren. Wer sich darauf einlässt und das Buch immer mal wieder zur Hand nimmt, kann eigentlich gar nicht anders, als das Glück zu sehen. Es ist längst da. Wenigstens ein bisschen. Vega Wetzel. Sie hörten eine Rezension zu dem Buch Florian Langenscheid, Alt genug, um glücklich zu sein. Heine Verlag München, 2020. Patientenrechte am Ende des Lebens. Sie hören eine Rezension zu dem Buch Wolfgang Putz, Beate Steldinger, Tanja Unger, Patientenrechte am Ende des Lebens. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, selbstbestimmtes Sterben. 7. völlig überarbeitete Auflage, CH Beck Verlag München, 2021. Nachdem am 26.02.2020 das Bundesverfassungsgericht § 217 StGB für verfassungswidrig erklärt hatte, auch die medizinrechtliche Kanzlei der Rechtsanwälte Putz, Sessel, Steldinger und Unger hatte Palliativmediziner mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Gericht vertreten, wurden die Patientenrechte am Ende des Lebens unter Einbeziehung dieses wichtigen Urteils grundlegend überarbeitet und sind jüngst in 7. Auflage erschienen. Heute können Ärzte wieder nach ihrem Gewissen entscheiden, ob sie neben allen palliativmedizinischen Angeboten auch frei verantwortliche Menschen begleiten, die selbst ihrem Leben ein vorzeitiges Ende setzen. Die wiedergewonnene Freiheit nimmt allen Berufen rund um den letzten Lebensweg und vor allem den betroffenen Patienten eine schwere Last vom Herzen, wie die Autoren im Vorwort schreiben. In 5 ausführlichen Kapiteln werden juristische und medizinische Aspekte gleichermaßen gut aufbereitet. Breiten Raum nimmt das 3. Kapitel mit der Vorsorge für Krankheit und Sterben ein, in dem wichtige Tipps und Hinweise sowohl zur Patientenverfügung als auch zu Vorsorgevollmachten gegeben werden. Selbst wer mit der Thematik vertraut ist, findet hier wie im gesamten Buch interessante Denkanstöße, beziehungsweise ihm wird vieles Altbekannte nochmals ins Gedächtnis gerufen. Obwohl von ausgewiesenen Fachleuten auf dem Gebiet des Medizinrechts geschrieben, ist das Buch auch für juristische Laien gut verständlich und durch die vielen Fallbeispiele sehr anschaulich gehalten. Ein praktischer, über 100-seitiger Anhang mit Gesetzestexten, Verlautbarungen der Bundesärztekammer oder gerichtlichen Entscheidungen rundet das Werk ab. Das einzige Manko des sehr lesens- und empfehlenswerten Buches: ein Verweis auf die Patientenverfügung der DGHS fehlt. Claudia Wiedenmann. Sie hörten eine Rezension zu dem Buch Wolfgang Putz, Beate Steldinger, Tanja Unger, Patientenrechte am Ende des Lebens, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, selbstbestimmtes Sterben. 7. völlig überarbeitete Auflage, CH Beck Verlag München, 2021.